Gut, dann darf ich euch ganz herzlich begrüßen zu unserer Frage- und Antwortrunde. Vielleicht vorweg, die Fragen haben wir versucht so ein bisschen zu arrangieren um die Vorträge herum, die Inhalte, die wir gehört haben. Und wir versuchen vielleicht etwas spezifischere Fragen, die ihr gestellt habt, eigentlich vom Prinzip her, von dem, was generell gültig ist anhand der Schrift, zu beantworten, weil es gibt auch einige Dinge, die müssen dann im Detail, im Kontext eurer Gemeinden, mit eurer Gemeindeleitung abgestimmt werden und wir kennen diesen Kontext nicht, von daher einfach, dass ihr wisst, in welche Richtung die Antworten auch gehen werden. Die erste Frage, die wir in die Runde werfen hier, geht um Einheit und Beziehung und die Frage lautet: Muss ich wirklich alle Menschen in der Gemeinde lieben? Das ist so lautet die Frage. Naja, ich weiß, vielleicht auf den ersten Moment denkt man, aber wahrscheinlich ist es eine Frage, die viele schon hatten, nur hat sich jetzt jemand getraut, sie zu stellen. Und ich denke, es ist eine gute Frage, um die Runde zu beginnen. Muss ich jeden lieben in der Gemeinde? Wer möchte beginnen?
The short answer is yes.
Die kurze Antwort, ja.
But I think the longer answer is to say that's difficult. How do we do that? I think that's really the question, is how do we actually go about loving people that aren't lovable?
Wenn ich die Frage richtig verstehe, geht es nicht um den Grundsatz, sollen wir das tun, sondern eher: Wie mache ich das denn? Es sind ja nicht alle immer so liebenswert, wir übrigens selber auch nicht. Aber wie lieben wir jetzt die nicht so liebenswerten Geschwister?
Yeah, and I think it comes back to the basic commands of Scripture. Of course, we're commanded to love our spouse, we're commanded to love our family, we're commanded to love God's people, we're commanded to love our enemies. So, who's left out?
Und ich glaube, wenn wir die Frage beantworten wollen, müssen wir uns wirklich eben mal die Grundprinzipien vor Augen führen. Wir sind in der Schrift klar und eindeutig angewiesen, unsere Frauen zu lieben, unsere Kinder, die Familie zu lieben, die Gemeinde zu lieben. Aber es geht so weit, dass wir auch unsere Feinde lieben sollen. Und naja, das lässt nicht viel übrig.
Ja, und ich denke, dass entscheidend dabei immer wieder zu bedenken ist, jemand zu lieben bedeutet ja nicht notwendigerweise auch ihn sympathisch zu finden, sondern, also Definition von Epheser 5, das heißt, ihm Gutes zu tun um Christi willen. Lieben ist ja gerade Beispiel Epheser 5 macht es ja schön klar, ab Vers 22, ein Handeln, ein Tun und nicht ein Empfinden. Und deswegen ist immer die Frage, jemand zu lieben heißt, wie kann ich ihm Gutes tun? Das ist die Frage. Und insofern sind wir verpflichtet, jedermann Gutes zu tun, soweit immer es uns möglich ist, um Christi willen. Und die Erfahrung werden ja viele von uns gemacht haben, dass wenn wir uns auf diesen Weg begeben, irgendwann man das Gegenüber möglicherweise sogar sympathisch findet.
Und das soll vorkommen, ne?
Ja, und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr dankbar, dass Wenn eine Gemeinde zusammenwächst, Gott es doch oft auch schenkt. Und ich darf das wirklich von unserer BEG mit großer Freude sagen, dass wir uns auch zunehmend wirklich gern haben und uns freuen, wenn wir uns sehen. Und dass auch wirklich eine aus der geistlichen Liebe und dem Dienst dann doch auch Gott es oft schenkt, dass dann wirklich auch eine menschliche Zuneigung wächst und dass man wie in einem guten Team auch mit Freude zusammenarbeitet. Und das schenkt Gott dann oft sozusagen zusätzlich.
Ja, und ich denke, das Entscheidende ist, und Tom, du hast das ja auch betont, wir denken bei Liebe viel zu oft an den emotionalen, gefühlsmäßigen Aspekt, während dem Liebe in der Bibel primär Action ist. Es ist eine Handlung, nicht weil es jemand verdient, sondern weil Gott es gebietet. Und ich denke, wichtig in dieser Sache auch, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir waren alle nicht besonders liebenswert. Gott hat uns nicht geliebt, weil etwas Liebenswertes an uns ist. Und wenn wir das uns immer wieder vor Augen führen, dann bringt das eine gesunde Balance in die Sache.
And to follow that, I would say that's a way that helps me to love people that are unlovable, is to remind myself that Christ loved them so much that he gave himself for them, and therefore I'm commanded to love them.
Ja, diese Wahrheit hilft mir persönlich auch immer wieder, andere Leute zu lieben, denn Christus, er liebt sie. Und ich kann ja nicht einen höheren Standard haben als er. Wenn er sie liebt, dann ist es auch meine Verpflichtung, sie zu lieben. Die zweite Frage schließt an die erste an, ist ein bisschen einfach mehr in die Praxis hinein. Ich lese zuerst den Text, der die Grundlage dafür bildet. Das ist Philipper 2, ab Vers 2, wo es heißt: So erfüllt meine Freude, dass ihr gleichgesinnt seid, dieselbe Liebe habend, einmütig, eines Sinnes, nichts aus Streitsucht oder eitlem Ruhm tuend, sondern in Demut einer den anderen höher achtend als sich selbst, ein jeder nicht auf das Seine sehend, sondern ein jeder auf das des anderen. Diesbezüglich die Frage, wie praktiziere ich das denn jetzt ganz praktisch, den anderen höher achten als mich selbst? So war mal der erste Teil der Frage, mal schauen, wo wir landen. Wie achte ich andere höher als mich selber? Das wäre jetzt der Moment, wo ihr antwortet.
indem ich meinen Brüdern den Vortritt bei der Antwort lasse.
Oh, wir haben hier ein Wettkampf in Demut, sehe ich gerade.
Aber ich könnte was kurz dazu sagen. Ich weiß, meine erste Predigt, die ich halten musste von den ganzen Eltern, von Ältesten der Grace Community Church, habe ich den Text 2. Korinther 4 gehabt und auch die Verse 5, wo Paulus sagt, wen er verkündigt, denn wir verkündigen nicht nur uns selbst, sondern Jesus Christus als den Herrn. Der Herr ist uns selbst als Knechte und um Jesu willen. Und er stand vor den Korinthern und er sagte, ich bin ein Knecht, euch Korinthern, weil er verstanden hat, dass sein Leben geht das nicht um ihn, sondern es geht um Jesus Christus. Und dann ist es einfacher natürlich zu lieben, wenn wir verstehen, dass wir in der Schuld liegen, die Menschen anzunehmen, wie sie sind, weil wir sind Vertreter Jesu Christi, wir sind nicht unsere eigenen Vertreter. Und das natürlich müssen wir unsere Gefühle und dergleichen zur Seite legen.
Ich denke, das hat auch was mit unserer geistlichen Selbsteinschätzung zu tun. Ich sage, okay, funktioniert's? Ja, okay. Mit unserer geistlichen Selbsteinschätzung, was ich gestern sagte, von der geistlichen Weltrangliste, die wir uns oft im Kopf haben. Und wenn wir uns wirklich vor Christus immer wieder sehen, wer bin ich? Und dann können wir andere Geschwister auch höher achten als uns selbst. Und da ist Paulus das große Vorbild. Wir wissen, Paulus war ganz klar, wenn es um die Lehre ging. Und am Ende seines Lebens sagt er in 1. Timotheus 1, Vers 15, nicht der ich der Größte unter allen Sündern war, sondern der Größte unter allen Sündern bin. Und das Wort, das im Griechischen dasteht, es meint eigentlich ein Prototyp, der damit gemeint ist. Denn der Erste, der Prototyp von allen Sündern. Und wenn wir uns immer wieder selbst im Licht Gottes erkennen, hilft uns das, die Geschwister höher zu achten und uns selber wirklich als das sehen, was wir wirklich sind. Wir sind reine Trophäen der Gnade Gottes.
Danke. Wolfgang, du wolltest vorher noch.
Ja, ich habe den gleichen Gedanken gehabt und mich an meinen geschätzten George Whitfield erinnert, der auch einen Brief bekam von einem Bruder, der auf seine Schwächen aufmerksam machte und sehr scharf ihn kritisierte. Und er hat dann nur kurz zur Antwort geschrieben, wenn Sie mich wirklich kennen würden, dann würden Sie mir noch einen ganz anderen Brief schreiben.
Gut.
Before you leave that, I would say there's one important clarification that a lot of people misunderstand about this issue of evaluating others next to ourselves.
Bevor wir die Frage verlassen, ist ein wichtiger Aspekt, den wir bedenken müssen, wenn es darum geht, den anderen höher zu schätzen als uns selbst.
It's important to distinguish between considering others more important than you are versus considering their gifts as better than you, you know, all of the things related to gifting. and skills.
Wir müssen unterscheiden. Wir achten den anderen höher, das heißt sein Wohl, das Wohl des Nächsten liegt uns am Herzen. Aber wir müssen da unterscheiden. Nur weil wir ihn höher achten, heißt nicht, dass er in Bezug auf seine Begabung oder Fähigkeiten auch in allem besser ist als irgendjemand anders.
I mean, Paul says we are to think soberly about our gifting. That means we're to think in a way that reflects reality. And so it's not humble for me to say everybody else's gifting is better than mine. That's a false humility.
Paulus weist uns ja auch an, dass wir in angemessener Weise unsere Gaben sehen und erkennen sollen. Und in dem Sinne ist es nicht ein Ausdruck von den anderen höher achten oder Demut, wenn ich sage, naja, du kannst etwas besser als ich, obwohl er eigentlich keine Ahnung davon hat.
And so I look at my gifting and say there are people that God hasn't gifted at the level he has me. There are other people who are far more gifted than I, and you understand how you fit, but in the end it comes back to what Paul says, what do you have that you didn't receive?
Yeah.
And so it's back to that.
Man, ganz ehrlich, es gibt Dinge, da bin ich begabter als andere. Das ist einfach so. Und dann gibt's Brüder, die sind in anderen Bereichen definitiv begabter als ich. Und das ist ja Gottes Plan. Er gibt die Gaben so, wie er will. Und erinnert die Korinther dran und uns auch, wenn er sagt, was habt ihr, was ihr nicht empfangen habt? Und wenn ihr es empfangen habt, was rühmt ihr euch, als hättet ihr es nicht empfangen?
Considering others more important doesn't mean denying various levels of gifting. It means I love them more. I'm more concerned about their needs than I am my own.
Also, ist wichtig, den anderen höher schätzen bedeutet eben nicht, ihm Gaben oder Fähigkeiten zuzusprechen, die er nicht hat, sondern es bedeutet, alles, was ich tun kann, zu tun, um ihm Gutes zu tun, ihn zu achten, ihn zu respektieren. Ja, ich wollte diesen Punkt auch aufgreifen, weil wir sind ja hier viele Gemeindeleiter. Dieses Höherachten, es bedeutet also nicht, wenn jemand kommt und sagt, ja, ich möchte jetzt mal diesen Dienst tun oder ich möchte auch mal predigen und dann muss ich ihn höher achten. Das oder würdet ihr sagen, naja, man kann es ja mal versuchen. Naja, das ist ganz praktisch. Das soll vorkommen, dass Leute mit diesen Anliegen kommen.
Wir haben ja als Gemeindeleiter immer die Verantwortung, auch für das Ganze zu sorgen. Und wenn wir jemanden predigen lassen, dem wir damit einen Gefallen täten, aber nicht der Gemeinde, dann wäre
ja,
das auch nicht
richtig. Ja? Das ist ja ein wichtiger Aspekt.
Und von daher denke ich, man muss hier auch die Sachebene immer wieder unterscheiden von der Ebene der persönlichen Rücksichtnahme. Also wir dürfen nichts tun und veranlassen, wovon wir überzeugt sind, dass es dem Ganzen, der uns anvertraut, nicht nützen würde. Und da müssen wir strikt sein. Aber diese persönliche Demut und Rücksichtnahme, denke ich, zeigt sich oft in Bereichen, wo es um Fragen geht, die nicht lehrmäßig festgelegt sind. Vielleicht auch um die eine oder andere Empfindlichkeit des Gegenübers. Jeder hat so seine Empfindlichkeiten. Und dann würde ich sagen, den anderen höher zu achten heißt, wenn es nicht um Wahrheitsfragen geht, wenn dadurch niemand Drittes beschädigt wird, mal etwas zu tun, was mir überflüssig oder sinnlos oder ein bisschen seltsam erscheint, aber ihm macht es Freude. Und zu sagen, Mensch, er würde sich freuen und es ist ein vertretbarer Aufwand im Hinblick auf das Ganze, mach es. Du würdest sagen, naja, okay, muss ja nur nicht unbedingt sein. Aber ihn freut es, das ist doch in der Familie genauso. Dass ich manche Dinge einfach nur tue, weil meine Frau sich drüber freut. So, das sage ich jetzt mal hier. So, ja?
Ja, das ist. Tom hat ja, denke ich, ein treffendes Beispiel genannt, wenn unsere Frau möchten, dass wir mit ihnen
so
shoppen gehen.
Ja.
Das machen wir doch alle sehr gerne, oder?
Und ich würde mal sagen, ich würde hinzufügen, noch in Klammern an guten Tagen. Aber, aber ich denke, darum geht es oft. Das sind oft diese kleinen Dinge. Ja. Und dass der andere merkt, Mensch, er macht es mir zuliebe. Und er will, dass ich mich freue. Und er ist sogar bereit, mal eine Sache zu machen, die er eigentlich für Zeitverschwendung hält.
Es kostet uns eigentlich nichts, außer genau, ein bisschen guten Willen und Zeit.
Genau. Und wir verraten die Wahrheit nicht.
Aber ganz wichtig, dass wir differenzieren, wie wir es jetzt gerade gemacht haben und nicht einfach alles in einen Pott werfen und dann kann jeder machen, was er will, mit der Ausrede, naja, du musst mich höher achten.
Eure Antwort verrät auf jeden Fall, dass ihr Prediger werdet.
Spurgeon würde vielleicht auch solch einem jungen Mann sagen, bleib in die Kirche, bis dein Bart gewachsen ist. Oder?
Das finde ich eine gute Antwort. Wo sind eure Bärte, meine Freunde? Nein. Ja, nein, jetzt im Ernst, es ist ja auch, mein Epheser 4,11 unterstreicht das ja auch, Gott hat der Gemeinde gegeben, Apostel und Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer. Es gibt begabte Leute, die Gott der Gemeinde gibt und er gibt die Gaben. Und es ist keine Schande, wenn man diese nicht hat. Ich, vielleicht auf deine Frage kurz eingehend, ich unterrichte ja Prediger und ich mache immer diesen Witz, den erlaube ich mir jetzt auch. Es ist immer ein Problem, wenn der Prediger denkt, er hätte die Gabe des Predigens, aber in seiner Gemeinde hat niemand die Gabe des ihm Zuhörens. Das kann für ein bisschen Probleme führen. Und dann ist es besonders wichtig, den anderen höher zu achten als sich selbst. Aber gut, genug Witze, lass uns zur nächsten Frage gehen. Die richtet sich in erster Linie an dich, weil es hat mit deinem Referat zu tun, Johannes, aber ihr dürft gerne auch mit einsteigen in die Antwort. Wie kann ich erkennen, ob die Korrektur bzw. der Rat von anderen Gläubigen auch tatsächlich Gottes Korrektur ist und nicht Manipulation durch andere, weil mich der andere in seine Richtung lenken will?
Schwierige Frage. Aber ich denke, ganz wichtig ist, dass wir lernen, wenn wir Kritik bekommen, als erstes drüber nachdenken und nicht einfach alles an uns abprallen lassen. Und ein Bruder, den ich sehr schätze, von dem ich manches gelernt habe, der hat gesagt einmal, er hat sich angewöhnt, jede Kritik zu prüfen, ob nicht ein Körnchen Wahrheit dran sein könnte. Also nicht jeder Kritik nachzugeben oder recht zu geben. Und da müssen wir auch drüber beten. Da müssen wir auch drüber nachdenken. Und manchmal dürfen wir auch unsere Frauen fragen, diesbezüglich. Ich sage jetzt ganz bewusst, manchmal dürfen wir auch unsere Frauen fragen, weil unsere Frauen sehen dann oft auch Dinge, die verteidigen uns im guten Sinn, aber sie sehen auch Dinge, wo wir Korrektur nötig haben. Also das ist mal zunächst. Genau.
Vielleicht so ein bisschen als Ansporn, weil das ist eine sehr wichtige Frage und diese Aussage aus den Sprüchen, wo es heißt, so wie Eisen Eisen schärft, schärft das Angesicht eines Mannes das des anderen. Und das bedeutet oft halt auch Korrektur. Was sagt ihr dazu? Gerade als Leiter läufst du ja quasi mit einer Zielscheibe rum und jeder denkt, er müsse einen Dart drauf werfen. Fühlt sich zumindest manchmal ein bisschen so an. Aber wir müssen ja auch wirklich aufpassen, dass wir korrekturfähig, lernbereit bleiben. Ihr seid alle Leiter. Wie erfahrt ihr das? Auch in der Praxis? Oder vielleicht könnt ihr auch ein Beispiel nennen, wo ihr damit umgegangen seid.
Well, as Johannes said, you begin by looking for the truth in what's said, because usually even in our worst critic, there's a grain of truth that we can benefit from.
Also ich würde das, was Johannes gesagt hat, sicher mal unterstreichen, denn auch wenn die Kritik noch so harsch und lieblos sein mag, die Wahrscheinlichkeit, dass doch ein Körnchen Wahrheit drinsteckt, ist relativ groß. Und ja, keiner von uns ist perfekt. Wir müssen lernen zu hören.
I think you'd start by saying, is this correction biblical? Is there a biblical truth or a biblical reality that I am potentially violating? I mean, that's the easy one, because that's clear. It's in the Scripture. Now it's a matter of evaluating myself against the Scripture.
Die erste Frage, und das ist eigentlich der einfachere Teil, ihn abzuschätzen, gibt es eine ganz klare biblische Wahrheit, Lehre, Aussage, die ich hier übertrete oder verletze? Weil dann ist es keine Frage, dann muss ich was ändern.
But if it's on the practical side, then you have to ask yourself, you know, is there a grain of truth here? For example, I once got an anonymous, very hateful letter from someone that was in the congregation at Grace when I pastored there.
Als ich Pastor war bei Grace Church, habe ich mal einen anonymen Brief bekommen. Naja, und der war schon ziemlich bösartig und hässlich.
And there were four or five points that I evaluated, asked my wife, asked others, and they said, no, there's no truth to those things.
Und da waren vier, fünf Punkte drin, und ich habe Freunde, die mir nahestehen, gefragt, und auch meine Frau, und die haben gesagt, nein, das ist wirklich, das entspricht nicht der Wahrheit.
But on the other hand, there was one correction that corrected my pronunciation of a theological word, and they were absolutely right. I had grown up in the South mispronouncing the word, and I benefited from that. I've never mispronounced it again.
Aber eine Sache habe ich gelernt. Ich bin ja im Süden der USA aufgewachsen und hatte, naja, meine Art und Weise, Dinge auszusprechen.
Well, propitiation.
And how did you pronounce
propitiation.
It? Propitiation.
Oh, okay. With
now
a T.
That's bad.
Yeah. But that was how I grew up, and yeah. So you know. But there was help in that because that corrected something, and it's never happened again.
Yeah, was wirklich korrigiert hat, hat ein Wort propitiation falsch ausgesprochen, und naja, das hat gelernt, und seitdem hat es nie wieder falsch ausgesprochen.
And so I think you just evaluate the source, you evaluate against the scripture, and then you ask the people who know you best. If there are issues you need to address there.
Ja, also als erstes, du vergleichst es mit den klaren Aussagen der Schrift, und in einem zweiten Schritt ziehst du Freunde zu Rate, die dich gut kennen und genug lieben, dir die Wahrheit zu sagen, und fragst, wie seht ihr das?
Ja, das kann ich nur bestätigen. Es kommt, denke ich, darauf an, dass wir in auch in Gemeinschaft leben mit Leuten, die von denen wir wissen, sie lieben uns, wir können uns auf sie verlassen, sie meinen es gut und sie sind deswegen ehrlich. Und dann ist es auch leichter, Korrektur anzunehmen. Ich bin auch dankbar für ein intensives Gesprächsverhältnis, das ich etwa mit meinen Kindern habe, die hundertprozentig hinter mir stehen. So. Und die mich lieb genug haben, auch ehrlich über inhaltliche Fragen zu sprechen. Und wenn die etwas sagen, dann nehme ich das schon ernst. Und das heißt nicht, dass ich es mache unbedingt. Aber darf nicht zu viel versprechen. Aber das hilft. Das heißt, wir müssen in vertrauensvoller Gemeinschaft leben mit Menschen, die uns unsere Arbeit auch mit reflektieren, weil sie dahinter stehen und eine eigene geprägte Position auch haben.
Im Sinne von dem, was wir auch in den Sprüchen lesen, treu gemeint sind die Schläge eines Freundes. Sie fühlen sich trotzdem noch, es tut weh, aber wir wissen, es ist ein Freund, aber viel sind die Küsse des Hasses. Also wir wollen nicht Ja-Männer um uns herum haben, das hilft uns nicht.
Wohin das führt, sieht man ja an unserer Bundesregierung.
Ja, aber vielleicht können wir das nehmen. Was ist eine gesunde Streitkultur, nicht streitsüchtig, streitbar sein. Ich denke, das ist wichtig, gerade auch als Leiter, wenn wir wachsen wollen. Was würdet ihr sagen? Streitbarkeit, nicht streitsüchtig. Wie seht ihr das? Wie können wir das gesund praktizieren?
Also ich finde es extrem wichtig, dass wir bereit sind, über Dinge offen zu sprechen. Und dass andere Meinungen nicht falsch, nicht unbedingt von unserer Perspektive vielleicht falsch sind, aber nicht, dass wir sie zulassen, dass wir verschiedene Meinungen stehen lassen können, dass wir trotzdem uns als Brüder verhalten, miteinander umgehen, dass wir diese ganzen Spannungen, die vielleicht manchmal da sein können, weil wir anders über einen Text auslegen und zu anderen Ergebnissen kommen, bedeutet nicht, dass wir nicht zusammen leben können und miteinander umgehen können. Und das ist wichtig, gerade auch hier in der Schule. Wenn wir viele Schüler haben, die auch anders denken über Dinge, dann helfen wir denen natürlich, sie zu korrigieren, wo es geht. Aber die können am Ende können die trotzdem noch sagen, ich denke anders darüber. Deshalb können wir trotzdem miteinander brüderlich und liebenswert umgehen.
Vielleicht eine Folgefrage zum Thema Einheit. In der Gemeinde wird es ja wahrscheinlich nie der Fall sein, dass alle Dinge gleich sehen. Und trotzdem sollen wir Einheit praktizieren. Tom, can you? Sorry, I didn't translate for you. In the church, we kind of have this situation too. We most likely will not have everybody on the same level of knowledge. So we got to learn to deal in a church environment. How can we keep unity even though we don't all have the same knowledge?
Hmm. You know, I really think, and I've seen this in my own church, I think the main issue right now that is separating Christians is that they fail to understand the different levels of biblical and moral requirements.
Das ist ein sehr wichtiges Thema in der Gemeinde, und ich glaube, das Hauptproblem, warum es zu Streitereien innerhalb der Gemeinde kommt, ist, weil die Geschwister in der Gemeinde nicht sehen, was sind denn die Anforderungen in Bezug auf moralisch, ethisch oder sittliche Fragen, die die Bibel ganz klar an uns stellt.
Yeah, I mean, when we're talking about decisions, and now we're not talking about decisions that have no moral overtones, you know, what color socks you wear.
Wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, nicht welche Farbe Socken du trägst, sondern Entscheidungen, die einen gewissen moralischen Gehalt haben.
But when you think about moral decisions, and this is where we end up usually divided, is there are only three categories biblically of those moral decisions.
Wenn es darum geht, eine moralisch sittliche Entscheidung zu treffen, dann gibt es drei Kategorien, die wir beherzigen sollen.
Category number one would be, thus saith the Lord, thou shalt, chapter and verse.
Kategorie Nummer 1, ganz einfach. So spricht der Herr, in diesem Kapitel, in diesem Vers stehst. Das ist der Wille Gottes.
Category 2 would be, thus saith the Lord, thou shalt not, chapter and verse.
Das zweite ist das Gegenstück. Das ist das, was der Herr nicht will. Ihr sollt nicht tun. Aber auch da gibt's ganz klar. Das ist das Kapitel, da ist der Vers.
And the third category is issues of conscience.
Und die dritte Kategorie, das sind Gewissensfragen.
Now think about the issues that are dividing Christians right now. Most of them do not fall into the first two categories. They fall in the third category.
Und wenn ihr euch das vor Augen führt, was ist es, worüber Christen am meisten streiten? Es sind in der Regel nicht Fragen, die in die erste oder zweite Kategorie fallen, wo es ganz klare Gebote oder Verbote Gottes diesbezüglich gibt, sondern es sind Meinungen, Ansichten, Gewissensfragen.
And when it comes to that third category, we're not left on our own just to decide whatever we want. We have two passages of Scripture that govern, give us a framework for making decisions about those things.
Aber selbst in diesen Gewissensfragen schwimmen wir nicht einfach im weiten Meer und jeder kann machen, was er will, sondern es gibt auch zwei Bibelstellen, die uns einen Rahmen geben, Hilfestellung geben, wie wir in solchen Gewissensfragen entscheiden können und sollen.
Romans 14 and 15 and 1 Corinthians 8 to 10.
Römer 14 und 15 und 1. Korinther 10 gibt großartige Hilfe diesbezüglich.
And so when it comes to issues of conscience, we are each responsible for our sphere to make those decisions, and we're to leave that freedom to others.
Gewissensfragen heißen eben Gewissensfragen, weil es das Gewissen jedes Einzelnen betrifft. Du musst diese Entscheidung treffen. Und deine Entscheidung ist nicht unbedingt die, die andere Geschwister in der Gemeinde treffen. Und diese Freiheit muss da sein.
I have to make that decision about issues of conscience in my own life. I also, as a father, get to make decisions about the issues of conscience in my home.
Ich muss Gewissensfragen beantworten in meinem ganz eigenen persönlichen Leben, aber auch in meiner Rolle als Vater gibt es Gewissensfragen, die ich beantworten muss im Rahmen unserer Familie.
And so the elders of a church get that same right to make the decisions about issues of conscience in that congregation.
Und das Gleiche gilt dann im größeren Rahmen für die Ältesten, für die Gemeindeleitung, die in gewissen Fragen auch Gewissensentscheidungen treffen, die dann aber gelten für die Gemeinde als Ganzes.
And so I would conclude it this way. If as an individual you make a decision, then make that decision and let others make different ones in issues of conscience.
Was ganz wichtig ist, wenn es um eine persönliche Gewissensfrage geht, dann entscheidest du gemäß deinem Gewissen und lässt jeden anderen gemäß seinem Gewissen zu einer Entscheidung kommen. Und das ist völlig in Ordnung so.
And the same thing is true with your family, but it's especially true with a church. Let the elders of a given church make a decision about how those things that are issues of conscience are going to be handled in that congregation.
Das Gleiche gilt in einem familiären Rahmen, aber es gilt sogar innerhalb der Gemeinde. Und gestehe den Ältesten zu, ihren Dienst zu tun, um eben auch in diesen Gewissensfragen zu einer Entscheidung zu kommen, die dann für die Gemeinde gilt.
Genau. Das ist, denke ich, der entscheidende Punkt, den du zuletzt erwähnt hast, gerade weil wir hier auch viele Leiter von Gemeinden versammelt haben. Die Verantwortung für die Einheit in der Gemeinde trägt die Gemeindeleitung. Und die Gemeindeleitung muss in den kritischen Fragen eine klare Position formulieren, die dann auch gilt. Die Gemeindeleitung trägt auch vor Gott die Verantwortung, hält auch vor Gott den Kopf dafür hin. Und ich denke, das Problem in manchen Gemeinden besteht darin, dass die Gemeindeleitung sich nicht deutlich genug positioniert. Und dann ist der Diskurs freigegeben und am Ende streiten Parteien miteinander. Es ist die Aufgabe, die Pflicht der Gemeindeleitung zu sagen, das gilt hier bei uns. Zunächst müssen die Elders sich untereinander einigen. Sie müssen eine gemeinsame Position haben. Und es hilft allen anderen, wenn klar ist für die Gemeinde, ist ja auch die ganze Diskussion zum Umgang mit den Corona-Maßnahmen etwa. Wenn klar ist, das ist die Richtung. Die Ältesten tragen dafür die Verantwortung. Die müssen aber auch Klartext reden. Die müssen wir kritisieren können. Die müssen wir immer wieder zur Diskussion auch herausfordern können. Aber sie sagen, wo es lang geht. Und dann ist die Gemeinde aufgerufen, sich gewissermaßen dahinter einzureihen und das zu unterstützen. Und dann wird es immer Geschwister geben, die sagen, aus Gewissensgründen kann ich das nicht hundertprozentig so sehen. Und da muss man sagen, wir haben euch genauso lieb, ihr seid genauso wertvolle Geschwister. Aber bitte, das ist die Linie der Gemeinde, ordnet euch ein. Wir können euer Gewissen nicht zwingen und nicht beugen. Aber für die Gemeinde gilt das hier. Und am Ende ist es für alle eine Hilfe, weil es ganz viele Kämpfe und Ärgernisse beendet. Aber es ist die Verantwortung der Gemeindeleitung. Und Mangel an Einheit ist vor allem eine Anfrage an die Eindeutigkeit der Kommunikation, die eben durch die Leiter und auch durch die Verkündigung letztlich erfolgt.
Ich sehe viele nickende Köpfe. Du sagst tatsächlich, dass es Ordnungen gibt, an die man sich halten soll und die sind zum Nutzen? Nee, ich möchte, das war eine Frage, die ich habe. Du hast sie mir einfach quasi vorweggenommen. Ja. Kann es ein Segen geben in Unterordnung? Ist ja schon fast ein Schimpfwort oder ein Reizwort zumindest. Aber wenn ich euch richtig verstehe, habt ihr gerade gesagt, da liegt ein Segen auf Unterordnung. Könnt ihr da ein bisschen das erweitern? Ist es ein generelles Prinzip? Wo findet man es und wo hilft es?
Epheser 5. Ja, also ich soll das jetzt ausführen. Gut? Nein, aber das ist ja ein Grundprinzip. Das gilt in der Ehe, in der Kindererziehung und eben in der Gemeinde genauso. Und das ist ein Schöpfungsprinzip, das der Herr uns gegeben hat. Und das stellt eine hohe Anforderung an beide Seiten. An diejenigen, die sich unterordnen und an diejenigen, die die Aufgabe haben, gewissermaßen Leitung in einer Weise zu praktizieren, die es den Geleiteten möglichst leicht macht, sich mit dieser Leitung gewissermaßen anzufreunden. Und da ist auch wieder die Frage der gegenseitigen Liebe gestellt, der Kommunikation, des um den anderen Werbens. Und diese Verbindung, wir haben so eine Wortschöpfung, sagen wir, fest und freundlich. Das muss zusammengehören. Fest in der Sache, aber wirklich aufrichtig und nicht nur taktisch, liebevoll im Umgang. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir in unseren Gemeinden kultivieren müssen. Dass wir wirklich in einer Weise auch, das hat auch was mit Höflichkeit und mit Takt und mit Rücksichtnahme zu tun. Und dass wir in einer Weise miteinander kommunizieren, die es dem anderen möglichst leicht macht, Dinge auch zu akzeptieren. Und transparent, dass wir nicht heucheln, dass wir versuchen, möglichst den anderen nicht zu manipulieren. Aber dass wir sagen, wo ist die Verantwortung jeweils angesiedelt? Diejenigen, die die Verantwortung haben, kriegen die Prügel von Gott, wenn sie nicht richtig wahrnehmen. Und die anderen sollen doch bitte Vertrauen haben. Und dieses Vertrauen muss im beständigen Miteinander dann immer wieder bewährt und gestärkt werden.
Praktisch, ich denke, wir sind alle viel mehr vom Zeitgeist geprägt, wie wir meinen. Individualismus. Und dann verwechselt man das allgemeine Priestertum mit dem 68er-Tum oder mit dem allgemeinen Papsttum. In der Gemeinde, man meint, allgemeines Priestertum bedeutet, ich muss mir von niemandem mehr was zu sagen lassen und ich kann zu allem einen Kommentar geben und wir müssen das ganz neu lernen. Allgemeines Priestertum heißt, wir stehen alle in derselben Weise vor Gott, aber allgemeines Priestertum heißt nicht, ich muss mich niemand mehr unterordnen. Sondern wenn wir vor Gott stehen im allgemeinen Priestertum, hat der Herr trotzdem etliche gesetzt in der Gemeinde zu dem Dienst und dem Dienst. Und wir sind oft so schnell dabei, auch unter bibeltreuem Vorzeichen, wenn ich das mal sagen darf, in der heutigen Zeit, dass wir das allgemeine Priestertum wirklich mit Revoluzertum verwechseln oder mit allgemeinem Papsttum. Und obwohl das im Alten Testament ist, eine Geschichte im Alten Testament, ist sie für mich doch ein Anlass geworden zu sagen, das ist ein falsch verstandenes allgemeines Priestertum. Und ich meine damit die Auflehnung Korachs gegen Mose. Das war ja noch im Alten Testament. Aber im Prinzip laufen heutigen Gemeindemechanismen ganz ähnlich ab und man tut es mit allgemeinem Priestertum rechtfertigen. Okay.
You know, I think speaking of the Old Testament, I think that's, as you said, out of creation and out of God's law comes this whole principle of submission and authority.
Ich glaube, es ist wichtig, dass wir in dieser Frage zum Alten Testament gehen, denn wir sehen in der Schöpfungsordnung und in der Gesetzgebung Gottes genau dieses Prinzip.
The Ten Commandments are essentially hooks on which we hang the rest of God's requirements.
Es ist schlussendlich so, die zehn Gebote sind nichts anderes als Nägel in der Wand, Fixpunkte, die es gibt, anhand derer alles andere, was Gott lehrt, hängt am Schluss.
And the fifth commandment then is not just about honoring our parents. It's a reminder about the principle God has set of authority and submission.
Und wenn es im fünften Gebot heißt, dass Kinder ihre Eltern ehren sollen, dann geht es nicht nur um interfamiliäre Beziehungen, sondern es wird vielmehr ein Grundprinzip dort kommuniziert, dass es eine Ordnung gibt und wir tun gut zu wissen, wo wir in dieser Hackordnung, where we are in the food chain, right?
Yeah, and this is God's blessing on humanity. There's order and submission in everything God does, and there is for all of us. We all submit. Every one of us has a relationship in which we submit, ultimately, certainly to Christ.
Yeah, es ist vom Grundsatz her der Gedanke Gottes, dass in Ordnung und damit verbundener Unterordnung ein Segen liegt. Und wenn wir ehrlich sind, wir alle stehen irgendwo in einer Beziehung, wo wir uns unterordnen. Und das ist gut so. Ja. Einfach erkennen, wo wir hingehören und ein Ja dazu finden, bringt eine Menge Ruhe und Frieden in die Geschichte.
And to Johannes' point, we buy into the Zeitgeist and think that somehow authority is an evil thing, rather than it's a blessing of God. Authority and submission they're a blessing from God.
Und wir müssen wirklich aufpassen, dass wir vom Zeitgeist nicht überrollt werden und diese Weltanschauung einfach schlucken, wo wir grundsätzlich denken, dass jede Form von Autorität etwas Schlechtes ist. Denn es ist genau das Gegenteil. Gott ist ein Gott, oder er ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern der Ordnung. Und er gibt uns Ordnung zu unserem Nutzen, zum Segen.
Und noch ein praktischer Punkt, der für Berufung von Gemeindeleitungen wichtig ist. Niemand sollte in ein Leitungsamt berufen werden, der nicht bewiesen hat, dass er sich unterordnen kann. Die beste Schule für Leitung ist Unterordnen. Und nicht diejenigen leiten am besten, die sich in jeder Situation durchsetzen und immer das erste Wort führen, sondern die gezeigt haben, dass sie sich unterordnen können. Und ich danke Gott für die Ältesten in unserer Gemeinde. Das sind wirklich demütige Männer, denen es nicht darum geht, nun die Muskeln spielen zu lassen, sondern es geht wirklich darum, nach dem besten gemeinsamen Weg um Christi willen zu suchen. Und das können nur Leute, die selber in der Lage sind, sich unterzuordnen.
Lass mich das nehmen und eine weitere Frage dranhängen, die ich an jeden Einzelnen von euch richten möchte. Was denkt ihr, sind ein, zwei der wirklich herausragenden Merkmale, auf die wir achten, wenn es darum geht, wer könnte der nächste Gemeindeleiter oder Älteste sein im Ältestenkreis? Worauf achtet ihr? Worauf sollten wir schauen? Was hilft uns? Paulus sagte, wir sollen nicht zu schnell jemandem Hände auflegen, aber irgendwann sollen wir es. Und wann sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, doch, ich glaube, das ist der Mann? Off of what he said, Tom, I'd just like you guys to run with this. What would be, and this is a question for each one of you, what are you looking for particularly in the next leader that is a potential elder in your church? What are one or two things where you say, that's what I want to see in that guy?
Natürlich guckt man zuerst an das Zuhause, seine Ehe an. Wie sieht seine Ehe aus? wie sieht sein Zuhause aus. Das bedeutet natürlich nicht, dass einer, der nicht verheiratet ist, keine Kinder hat, nicht in Frage kommt. Nur die Frage ist, wie verhält er sich auch den Älteren gegenüber, anderen Geschlecht gegenüber? Wie läuft das? Und hat er sich bewiesen? Es ist nicht jemand, den wir gerade mal kennengelernt haben, ein Jahr in der Gemeinde ist und guckt und sieht, was er macht, sondern das ist jemand, mit dem wir schon länger kennen. Einfach nur eine Illustration, am EBTC habe ich gestern auch gesagt, wir haben uns immer wieder überlegt, wenn wir jemanden reinnehmen in unser Team, was wollen wir von dieser Person haben? Und dann haben wir uns mal alles aufgeschrieben, was man machen müsste und kamen zu der Entscheidung, wir können überhaupt keinen von außen reinholen in unser Team. Der muss mit uns gelebt haben. Der muss
also jemand, der gleich Verantwortung
hat. Ja, erlebt. Er kann nicht einfach gleich Verantwortung und mitspielen, sondern wir wollen sehen, wie er lebt. Wir wollen erleben, was er macht, sein Leben sehen. Und das ist, ich möchte ihn einfach sehen, dass es ein Mann ist, der treu in seinem Zuhause ist, mit seiner Familie gut umgeht und so weiter. Also das ist das Erste, Treue und Bewährung.
A clarifying question. Are we talking about someone in any role of leadership? Or are we talking about elders?
We're talking particularly elders. Okay. It's a shepherd's conference, so we're aiming for shepherds.
So, I mean, this is going to sound, well, I'll just say it.
Yeah, just
the answer
say
it. Is 1 Timothy 3.
Die Antwort finden wir in 1. Timotheus 3.
But I would say that when you look at 1 Timothy 3, and this is what I say to young guys who are thinking about ministry and wondering if they're called to ministry, when you're looking at that passage, there really are four basic qualifications that are laid down.
Wenn ich es mit jungen Männern zu tun habe, die sich Gedanken machen, zu dienen, vielleicht in den vollzeitlichen Dienst einzutreten, dann verweise ich sie immer auf 1. Timotheus 3 und sage, schaut euch das mal an. Aber aus meiner Perspektive gibt es vier Dinge, die wirklich herausstechen dort.
First of all, is there the desire, is there the longing, not for the position, but for the work of ministry?
Ganz wichtig, man überliest das oft. Tom will sehen, ob da ein Verlangen ist, nicht nach dem Amt, nicht nach der Position, sondern nach dem Werk, nach dem Dienst, nach der Arbeit, die damit verbunden ist.
Secondly, is there the character, does he meet the character qualifications that are laid out in 1 Timothy 3?
Zweitens, wie sieht es mit seinem Charakter aus? Denn die meisten Punkte, die genannt werden im 1. Timotheus 3, haben etwas mit seinem Charakter, seinem Wesen zu tun.
Obviously not in perfection, but in direction.
Ja, nicht, dass wir erwarten, dass er perfekt ist in dieser Richtung, in diesen Dingen, aber sieht man, das ist die Richtung, in die sein Leben zeigt. Das ist da, wo er hin will.
Thirdly, is there capacity for two specific skills?
Und zweitens ist da eine Fähigkeit, und zwar geht es um zwei Dinge, wo er die er einfach können muss.
Is he able to manage, proved by how he manages his life and his household?
Is he
able to manage, oversee, supervise?
Ist er in der Lage, Dinge zu organisieren, sich um Dinge zu kümmern und es läuft ordentlich ab und das sieht man in allererster Linie, wie es um sein Haus bestellt ist.
And then of course the second capacity is ability to teach.
Und die zweite Fähigkeit, die ganz klar genannt wird, ist der Lehrfähig. Kann er die Schrift auslegen und erklären, dass man es versteht?
And then the fourth thing that I want to look for is the confirmation of the church. In that passage, the church is called to confirm the elders as well as the people of the church to confirm that he has those other three.
Und ein vierter und letzter wichtiger Punkt ist die Bestätigung, und zwar nicht nur durch die Ältesten, sondern auch die Bestätigung durch die Gemeinde, die diese Merkmale in diesem Mann erkennt und sagt, doch, wir sehen das auch.
Yeah, there are no self-called men. You know, it always bothers me when a guy shows up and says, I'm called to ministry. It's like, well, by whom and how, who said that?
Eine Sache, die mich immer wirklich besorgt, ist, die sind die Männer, die kommen und sagen, ja, Gott hat mich für den Dienst berufen. Ich bin berufen. Und ich frage, naja, und wer bestätigt das? Wer hat dich denn berufen?
If your elders and your church haven't affirmed that you have the desire, the capacity and the character, then you're not called.
Ja, wenn in deiner Gemeinde und die existierende Ältestenschaft es nicht bestätigt, dass da ein legitimes Verlangen da ist, dass der Charakter da ist und dass gewisse Fähigkeiten da sind, naja, dann hast du nichts in diesem Dienst verloren.
So my response to a man is, if those four things characterize your life, then God has called you to ministry and we want to help you prepare.
Ja, und wenn diese vier Dinge da sind, dann habe ich kein Problem, diesen jungen Mann zu sehen. Doch, wir sehen das in deinem Leben und dann investieren wir uns auch in diese Person hinein, damit er heranreift und dorthin kommt.
Ich möchte nur einen Aspekt hinzufügen, der sich aus den charakterlichen Kriterien ergibt, die Tom genannt hat. Vielleicht auch als praktischer Tipp, wenn ihr nach Leuten in eurem Umfeld sucht. Ein Ältester muss absehen können von sich selbst. Das ist die Konsequenz aus den von dir genannten Kriterien. Das heißt, er muss jemand sein, bei dem deutlich wird, er macht das jetzt nicht, weil er sozusagen seine Position durchsetzen will, weil er gerne diese Führungsaufgaben zelebrieren will.
Kein Diotrephes.
Genau, ganz genau. Sondern es muss wirklich deutlich sein, er macht's um Christi willen. Und das ist deswegen erforderlich, weil nur jemand, der frei ist von sich selbst, wo man ganz klar ist, dem geht es nicht darum, dass er jetzt sein Ding hier machen will, der hat wirklich Nehmerqualitäten. Und was ein Ältester braucht, sind Nehmerqualitäten, wie ein guter Boxer. Das heißt nicht, dass er sich allem Widerstand beugt, das gerade nicht, aber dass er mit Geduld Widerstand begegnet. Und dazu muss er absehen können von sich selbst. Wir sagen immer, der Dienst des Gemeindeleiters ist nicht vergnügungssteuerpflichtig.
Ja. Ich erkläre das den Jungs immer so, ein Leiter muss schauen, dass er ein dickes Fell hat und ein weiches Herz. Das Problem ist, wenn du dünnhäutig bist und ein hartes und bitteres Herz bekommst, was schnell passieren kann, aber wir brauchen ein dickes Fell, nicht dünne Haut. Wolfgang, alles gesagt.
Ich schließe mich dem auch an, vielleicht noch ein Punkt. In der heutigen Zeit haben wir ja oft Personen, die von einer anderen Gemeinde gekommen sind. Und wir tun gut daran, wenn wir da wirklich Zeit lassen und warten, um zu sehen, was die wahren Beweggründe waren. Ist ja immer so, wenn Leute zu einem kommen, dann sagen sie, das ist die beste Gemeinde, wo wir je waren. Und in anderen Gemeinden war alles so schlecht. Und einige Zeit später ist man plötzlich auch nicht mehr die beste Gemeinde. Und deshalb ist es gut, in solchen Fällen wirklich zu warten, um sehen zu können, was waren die Motive und sind die echt oder waren es andere Motive, Selbstsucht und anderes.
Gut, ich denke, das ist hilfreich, weil das sind wirklich wichtige Fragen. Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber der Vergleich war, der Fisch, ich glaube, du warst, der Fisch stinkt immer zuerst am Kopf, oder? Ja, ja, hat auch irgendetwas, aber wenn der Kopf nicht stinkt, dann ist der Rest des Fisches in der Regel essbar. Nein, das sind wichtige Fragen. Und vielen Dank für eure Antworten, auch Erfahrungsberichte diesbezüglich. Die nächste Frage richtet sich zuerst an den Vortrag, den du gerade gehalten hast, Wolfgang, aber ich denke, es ist eine Frage, die generell wichtig ist, wie kann ich mein Herz von Unreinheit bewahren? Was sind ein paar ganz praktische Dinge in einer Welt, wo wir ja ehrlich gesagt kaum von der Haustür zur Bahn gehen können, ohne dass wir visuell mit Dingen belästigt werden? Wie gehen wir damit um? Wie schützen wir uns? The question is, how can we keep a clean and a pure heart in a time that we live in where it's almost impossible to leave your home and go to the train station without being visually just attacked with things you really don't want to see?
Tja, gut, da möchte ich auch lernen. Aber grundsätzlich mal, ich darf mich auf keinen Fall diesen Reizen aussetzen. Dass die mich anfechten, ohne dass ich das will, ist klar. Aber wenn ich bewusst zulasse, dass ich mir Pornografie oder irgendwelche visuellen Dinge anschaue, bewusst, dann habe ich mich schuldig gemacht. Und dann muss ich um Reinigung bitten und ich muss dafür sorgen, dass das nicht wieder passiert. Also kein Fernsehkonsum, keine Filme, keine Bilder, ja, einfach einen Bund mit den Augen machen, da gucke ich nicht hin, das traue ich mir nicht zu, das wird mich vergiften, ich mache es nicht. Und dann ganz konsequentes Handeln. Und wenn einer gefährdet ist, muss der natürlich besonders aufpassen. Dann, wir sehen trotzdem, auch wenn wir es nicht bewusst tun, wir werden beschmutzt. Deswegen die Fußwaschung, Johannes 13, bedeutet, wir brauchen immer Reinigung und da brauchen wir auch den anderen Bruder oft, dem wir auch mal die Füße hinhalten müssen. Und die Frage ist da auch immer, was ist einfacher, einem anderen die Füße zu waschen oder anderen die Füße hinzuhalten? Oder? Das ist oft eine sehr peinliche Angelegenheit. Aber dazu sollten wir auch bereit sein und gute Freunde haben und auch als Ehepartner darauf zu achten, halte ich für sehr hilfreich, für ganz wichtig und für sehr vernachlässigt. Dann, dass wir, wenn wir uns verunreinigt haben, besonders wir als Männer, dass wir das sofort dem Herrn sagen. Und ich habe das einmal erlebt. Ich war eingeladen zu einer Konferenz. Da hat man mir dummerweise sogar ein Hotelzimmer gegeben. Sollte man eigentlich nicht so gerne machen.
Es kommt auf die Charakterstärke an, ja. Ich bin immer dafür, Referenten ein Hotelzimmer zu geben, weil das ihre Kräfte schont und weil sie dann bessere Vorträge halten. Aber
achtet einander einfach höher, bitte, Brüder. Okay. Ja, genau.
Ist ein gutes Beispiel für eine Gewissensfrage.
Na, zumindest sollte man da keinen Fernseher installieren, ja, in dem Hotelzimmer.
Ja, das muss man auslassen, den Fernseher, das stimmt dir zu.
Ich sage aus Erfahrung, ja. Ich war auf einer großen Konferenz eingeladen, sollte ein paar Vorträge halten, wunderschönes Hotelzimmer, Fernsehapparat, wir hatten zu Hause keinen Fernsehapparat und dann hat man plötzlich so ein Ding da in der Hand und fängt dann an zu knistern und zu drücken. Ich wusste gar nicht, wie viele Kanäle es gibt und so weiter und dachte, na, ist doch nicht dumm, wenn man mal so weiß, was andere alles sehen. Und dann ahnt ihr die Geschichte, ich komme auf einen Pornofilm und ich habe nicht ausgemacht, sondern ich habe gestaunt und war entsetzt und war belastet. Mach's nach einer Viertelstunde aus, hab die Nacht nicht mehr schlafen können und predige am nächsten Tag mit diesen ganzen Bildern im Kopf. Ich kann euch sagen, das ist so etwas Schlimmes. Und da habe ich mich schuldig gemacht. Und ich habe Monate, vielleicht sogar Jahre gebraucht, zu beten, Herr, reinige mich von diesen Bildern, die haben mich verfolgt. Und ich denke, je behütet man oder bewahrt man aufgewachsen ist, umso mehr wirken diese Bilder, wenn sie auf einen einprasseln. Und deswegen sollen wir da wirklich sehr, sehr den Herrn bitten, behüte mein Herz und reinige mich und schenke mir, dass meine Gedanken, meine Worte wirklich vor dir wohlgefällig sind. Aber da können andere noch mehr zu sagen, sicher.
Noch ein ergänzender Gedanke dazu, wichtig, und jetzt spreche ich besonders an mich, wende ich mich an Verheiratete. Wichtig ist, das zu sehen und zu praktizieren, was Wolfgang gesagt hat, und sich dann aber nicht nur auf die Abwehrmechanismen gewissermaßen zu konzentrieren, sondern eine ganz große Hilfe ist es, ein intensives, liebevolles Eheleben zu führen. Ich denke, das ist der größte Schutz, also in die eigene Ehe zu investieren und immer wieder neu auch an der Stelle dankbar zu sein für das, was Gott einem schenkt. Und ein erfülltes Eheleben ist, denke ich, ein sehr, sehr wirkungsvoller Schutz. Keine Garantie, aber ein großer Schutz.
Yeah, and I would bounce off of what you just said. You said an important word there, I think. Not only do we act in the way we're commanded and have a sexual relationship with our wives, but we're thankful for the gift of our wives in that way.
Ja, ich möchte das, was Wolfgang gesagt hat, aufgreifen. Nicht nur, dass es eine gute Sache ist, ein gesundes, lebendiges Sexualleben zu haben mit seiner Frau, sondern dass wir auch wirklich dankbar sind für die Frauen, die Gott uns gegeben hat.
I was struck by this a number of years ago when I was teaching through Ephesians, and I came to the first part of Ephesians 5, which deals with sexual sin.
Und das hat mich wirklich berührt vor einigen Jahren, als ich durch einen Epheserbrief gelehrt habe. Und am Anfang von Epheser 5 geht es um sexuelle Sünde.
And he talks about all the things that we're not to participate in. He goes through the sins of action, sins of thought, sins of sexual, sins of speech, you know, dirty language.
Und er beschreibt da zuerst all die Dinge, die wir nicht tun sollen, und zwar in Handlungen, in Gedanken, aber auch in dreckigem Reden.
And he says we're not to even allow a hint of those things in our lives as believers.
Und er sagt, nicht mal der Ansatz dieser Dinge soll es geben bei uns.
But then he gives sort of the remedy, and it's not one you expect.
Aber dann gibt er eigentlich die Medizin, und die Medizin, die er verschreibt, ist wahrscheinlich nicht das, was wir so natürlicherweise erwarten würden.
He says, but rather the giving of thanks.
Er sagt, was ihr stattdessen tun sollt, ist dankbar sein.
Giving thanks for what?
Dankbar wofür?
Giving thanks if you're married for the wife God's given you, for the physical relationship you can enjoy in marriage as a good and holy thing.
Wenn du verheiratet bist, dann sollst du dankbar sein für die Frau, die Gott dir gegeben hat, und auch die körperlichen Dinge, die man genießen kann, die Teil eines Ehelebens sind und die ein Geschenk Gottes, eine Gabe Gottes an uns Menschen sind.
It's not the only defense against lust and temptation, but it's a good defense. I find myself often tempted saying, Lord, thank you for the good gift you have given me in my wife and in the physical relationship that we can enjoy together.
Und es ist nicht das Einzige, was uns hilft gegen Fallen in sexuellen Sünden, aber ich habe oft festgestellt, dass es sehr hilfreich ist, wenn ich einfach ein dankbares Herz habe für die Frau, die Gott mir geschenkt hat, und auch für das Geschenk körperlicher Intimität, die man in der Ehe genießen kann.
And one other passage that only supports that is James, where he talks about, you know, the source of temptation comes from our own lust, our own fallenness. But then he says, remember, every good gift comes down from the Father of Lights.
Und der Kontext in Jakobus zeigt das auch auf, das Verlangen zu sündigen, das kommt ja aus unserem Innern. Und im gleichen Kontext sagt er auch oder schlägt dann die Brücke dazu, dass alles Gute in unserem Leben von oben, von Gott kommt. Er gibt uns gute Dinge.
The lie in temptation is that that's going to be good, that that's going to somehow satisfy me. It's a lie. Instead, every good gift comes from God.
Die Lüge ist, dass der Teufel uns immer wieder verkaufen will, dass Dinge, die Gott uns nicht gegeben hat, uns eine Freude oder Befriedigung geben, die sie nie geben können, sondern nur das, was Gott gibt, ist gut. Okay, die Zeit ist fast um. Irgend noch letzte Worte der Weisheit, die unbedingt gesprochen werden müssen jetzt. Gut, dann darf ich Christian übergeben.
Wir sind natürlich extrem dankbar, dass wir hier zusammen sein dürfen. Wir sind dankbar für jeden einzelnen Sprecher, der gekommen ist. Und es ist wirklich ein Vorrecht, hier Gemeinschaft zu haben. Wir als Sprecher, aber natürlich auch mit euch, die ihr gekommen seid, physisch hier seid und dabei wart. Und auch übers Livestream dabei seid. Wir sind sehr, sehr dankbar. Das ist wirklich eine Freude. Wir werden uns noch anders bedanken, aber wir sind einfach auch deshalb froh, weil dieses Jahr tatsächlich das 20. Jahr des Existenz des EBTCs bedeutet. Wir haben also ein Jubiläumsjahr und wir wollen das auch feiern, aber nicht unbedingt in Öffentlichkeit. Wir haben uns vorgenommen, und ich sage das jetzt nur an, weil wir werden versuchen, im Herbst als Mitarbeiter und als Lehrer mal paar Tage selber eine Freizeit, eine Rüstzeit zu machen, wo wir selber gelehrt werden und die Möglichkeit haben, mal zuzuhören. Und dafür bin ich dankbar. Und viele von unseren Brüdern, die jetzt hier waren, seit von Anfang an dabei gewesen, kennen uns von Anfang an, das sind natürlich noch viel mehr. Und wir wollen das auch nutzen, jetzt einfach zu danken. Und soll ich jetzt am Ende beten? Ist das geplant? Gut, dann werde ich jetzt beten mit uns. Und dann haben wir eine Pause von 15 Minuten, bis der letzte Vortrag mit Tom Pennington nochmal weitergeht. Vater Gott, wir möchten dir vom Herzen danken für diesen ausgesprochen fruchtbare Zeit, die wir erleben durften, dabei sein durften, wo wir Themen ansprechen konnten, die auch an das Herzen eines jeden gehen, ob das nun damit zu tun hat, dass wir einfach rein sind, ob das damit zu tun hat, dass wir uns auch bekennen und dass wir einfach wie unser Haus zu Hause funktioniert, ob wir das Familienleben, das die Verantwortung eines Ehemanns zu tun hat oder die Verantwortung eines Vaters zu tun hat. Da sind so viele Aspekte, die ein Leiter zu verantworten hat oder auch ein Vater zu verantworten hat oder auch jeder einzelne Christ zu verantworten hat. Und Herr, wir wissen, dass wir nichts dieser Dinge tun können, ohne dass du uns an dein Wort einleitest, ohne dass du uns den Geist gegeben hast, ohne dass wir eine Gemeinde um uns herum haben, die uns helfen, auch in Situationen, die wir gerade angesprochen haben, selbst in Gedanken, wie wir einander zur Reinheit verhelfen. Herr Gott, wir sind dir vom Herzen dankbar. Wir haben so viel Gutes erlebt und dürfen so viel Gutes auch immer wieder erleben. Und wir können mit Hoffnung in die Zukunft gucken, auch wenn die Welt um uns herum so kaputt zu sein scheint und auch kaputt ist, dürfen wir wissen, dass wir von dir geliebt sind, erlöst sind und eine Zukunft haben in Ewigkeit. Und dafür danken wir dir, möchten dir jetzt auch die Pause anbefehlen und den letzten Vortrag in Jesu Namen. Amen.